Lieben Freunde, wir stehen 2. Chroniker 20. 2. Chroniker 20. Ich habe auch keine Bibel hier. Wo sind die Bibeln alle hingeraten? Wo sind die Bibeln alle? Haben Sie Bibeln? Gibt's auch aus. Hier hinten sind auch keine, nicht? Sie müssen die Bibeln haben. Gibt's auch aus hier. Ihr müsst da hinten hin. Nimm mal eine so und packen. Hier vorne fehlen Bibeln. Legt sie rum. 2. Chroniker 20, Vers 20. Habt ihr Bibel jetzt dahin, oder nicht? Entschuldigen Sie, ich bringe sie. Gebracht. Ja, furchtbar. Also, das Überschreiben war ein merkwürdiger Kriegszug. Wir erinnern uns, dass vom König Josaphat erzählt wird, von dem jungen, gläubigen, feinen König Josaphat, dass ein großes, mächtiges Heer der Heiden gegen ihn heranzieht. Nun haben sie eine große Gebetsversammlung abgehalten und dann heißt es, und sie machten sich des Morgens früh auf, in Vers 20. Und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach, der König, hört mir zu, Juda, und ihr Einwohner zu Jerusalem. Bitte, ein Heer zieht aus in Kampf. Der King, nicht wahr, nochmal einen letzten Appell an das Volk. Wie sieht er aus? Er muss auch kämpfen bis zum letzten Patron und bis zum letzten Mann und glaubt an den Herrn, unseren Gott, das ist unglaublich, nicht? Das verschlägt einen Atem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Ein merkwürdiger Appell voller Schlacht, muss man auch mal sagen, nicht? Und er unterwies das Volk und bestellte die Sänger dem Herrn, dass sie lobten in heiligem Schmuck, und vor den gerüsteten Heer zögen und sprechen, danke dem Herrn. Die kennen die Schlacht von Leuten, der alte Fritz gesichtet und nach der Schlacht auf dem Schlachtfeld siechen und danket alle Gott. Die singen den danket alle Gott vorher. Ehe es überhaupt angegangen ist, singen die den Choral von Leuten. Danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und da sie anfingen mit Danken und Loben, ließ doch Herr ein Hinterhalt kommen über die Kinder Ammon und Moab und die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Meine Freunde, es geht uns, ich habe sogar ein paar Randbemerkungen gemacht beim Vorlesen, um gleich deutlich zu machen, dass wir es hier in keiner Weise mit einem üblichen Kriegsbericht zu tun haben. Sie wissen, dass ich von Herzen gegen die Aufrüstung und gegen die Atombombe bin. Von Herzen, nicht? Ich habe auch kein Hehl daraus gemacht und werde es nie tun. Ich glaube, seitdem das geschehen ist, dem deutschen Volk nicht mehr zu helfen ist. Aber es gibt eine Gruppe von Wehrdienstverweigerern, die mit ihrem Fanatismus mir langsam auf den Wecker fallen. Einfach auf den Nerven fallen. Wenn einer neulich sagt, Pastor Busch, reden Sie nicht von Bekehrung. Die Bekehrung heute besteht darin, dass ich Stellung nehme gegen die Atombombe, dann sage ich, das ist also nicht mehr biblisch. Nicht? Haben die jetzt ein Blatt veröffentlicht, was hier in Essen verschickt wird. Der wird also wüst gegen mich gehetzt. Und zwar fängt das an damit, dass einer erzählt, wie sie im Felde eingezogen wurden. Und da hätten wir sie verabschiedet mit dem Lied, zieht fröhlich hinaus zum heiligen Krieg. Durch Nacht und durch Graus erglänzet der Sieg. Ob Wetter auch toben, erschrecket nur nicht. Blickt immer nach oben, bei Jesus ist Licht. Und wird es ungefähr so dargestellt, dass ich also den Kampf Hitlers so mitgesegnet habe. Verstehen Sie, das kann einem ja auf die Palme treiben. Ja, So viel Dummheit auf einen Haufen gibt's wenig wieder. Leute sagen, was treten, die mir lieb ist, aber da hört also dann die Gemütlichkeit auf. Sehen Sie, die Leute haben einfach, trotzdem, dass das vielleicht im Jahr 1939 geschehen ist von den Wehrdienstverweigerergruppe Essen, dass der junge Mann das Lied gelernt hat, in den 20 Jahren inzwischen immer noch nicht gelernt, dass, wenn wir Christen von solchen Kämpfen sprechen, geistliche Kämpfe gemeint sind. Sehen Sie, im Dritten Reich sagte irgend einer von den großen Geistern da, die Kämpfe des Siebenjährigen Krieges sind uns interessanter als die Schlachten des jüdischen Volkes. Ja klar, mich interessieren weder die Kämpfe des Siebenjährigen Krieges noch die Schlachten des jüdischen Volkes. Aber mich interessieren die geistlichen Kämpfe der Gemeinde Jesu Christi. Unser hat Gott auf ein Schlachtfeld gestellt, das können Sie im Neuen Testament überall lesen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Dämonen. Epheser 6. Verstehen Sie? Das hat die Gemeinde im Ganzen und jeder einzelne Christ. Und diese Kriegsgeschichten des Alten Bundes, so sagt das Neue Testament, sind uns geschrieben zur Lehre, zur Ermahnung, zum Vorbild, zur Züchtigung der Gerechtigkeit. Das heißt, diese Kämpfe des Volkes Gottes sollen der neutestamentlichen Gemeinde Licht geben für ihre persönlichen Kämpfe, für die geistlichen Kämpfe. Und dass das hier keine übliche Kriegsgeschichte ist, das ist ja schon deutlich geworden, wie ich es vorlas. Ich bitte Sie, wo ist eine Kriegsgeschichte, die damit anfängt, dass der König sagt, letzter Appell, vertraut euch dem Herrn an. Und dann macht eine Schlachtordnung, wo die Priester vorne wegziehen und drittens, wo sie mit Lobgesängen anfangen, ehe der ganze Laden losgegangen ist. Und viertens, wo überhaupt nicht gekämpft wird, sondern der Herr tut was. Da wird Ihnen deutlich sein, das hat mit Kämpfen des Siebenjährigen Krieges nichts zu tun, verstehen Sie? Das sind im Grunde auch keine Kämpfe Israels, sondern hier werden uns die Richtlinien gezeigt, für den geistlichen Kampf der Gemeinde Jesu Christi. Ist das deutlich, was ich meine? Nicht? Ich hätte es nicht so ausführlich gesagt, wenn dieses Fluchblatt und Hetzblatt nun gegen mich durch jedes Land liefe. Ich meine, es macht mir nicht viel aus, ich habe ein mostiges Fell, nicht? Aber nicht mal, wenn Leute, die so lange mit Weigelt verbunden sind, nach 20 Jahren nichts begriffen haben, das ist natürlich erschreckend, nicht? Uns geschrieben zum Vorbild für unsere geistlichen Kämpfe. Hier wird also der geistliche Krieg gezeigt. Ein Mensch, der nicht erweckt ist. Der nicht die Absicht hat, dem Herrn zu gehören. Der also innerlich tot ist in Selbstgerechtigkeit, Hochmut und in Sünden. Der versteht davon so viel wie eine Kuh vom Polka-Tanzen. Denn er hat ja keine Kämpfe, nicht? Er hat ja keine Kämpfe. Kämpfe bekomme ich ja erst, wenn ich aus dem Reich der Finsternis ausbreche und die Erlösung glaube und dem Herrn Jesus gehöre. Dann wird der Teufel mobil. Verstehen Sie, 100.000 unbekehrte Kirchenchristen bringt die Hölle nicht in Bewegung. Ich habe mit Heinrich Giesen, wir haben oft darüber gesprochen, nicht? Wenn 40.000 Leute sich versammeln und bleiben in ihrem geistlichen Tode, regt sich die Hölle nicht auf. Der Teufel kann Kirchenfahren ertragen. Aber wenn ein Mensch vom Geiste Gottes zum Sohne gezogen wird und Vergebung seiner Sünden bekommt und einstimmt das Lob des Lammes, dann regt sich die ganze Hölle auf. Und dann kommt der Kampf. Dann kommt der Kampf. Und um den handelt es sich hier, nicht? Wir haben hier den Kampf des Volkes Gottes. Lassen Sie mich jetzt ein paar Punkte sagen. Ich werde nicht mit fertig. Es geht nächstes Mal weiter, weil es so schrecklich wichtig ist. Erstens, da heißt es in Vers 20, sie machten sich des Morgens früh auf. So, jetzt war es ihnen, um den Kampf zu tun. Nachdem die Feinde rangerückt waren und sie spürten, Gottes Volk, es heißt streiten. Da sagen sie nicht, wir wollen früh ausschlafen. Da machen sie sich früh auf. An dem Frühaufmachen wird deutlich der Eifer dieses Volkes Gottes. Es ist mir auf einmal aufgefallen, dass in sehr vielen dieser alttestamentlichen Kampfgeschichten das wörtlich so steht. Sie machen sich früh auf. Ich meine Gideon zum Beispiel. Da machten sich früh auf. Damit das will heißen, so, nun gehen sie mit Eifer in den geistlichen Kampf, in den Streit. Das ist ein Kennzeichen einer lebendig gewordenen Gemeinde Jesu Christi, dass da ein Eifer drüber liegt, nicht eine Schläfrigkeit. Nicht eine Schläfrigkeit. Verstehen Sie, ein Hotel am Wörthersee im Sommer. Nicht? Der eine steht um 9 auf, manche erst um 11 und so, nicht? Das ist kein Abbild der Gemeinde Jesu Christi. Es geht jetzt nicht ums Aufstehen, verstehen Sie? Eisenbahn, wenn er um 2 heimkommt, steht nicht früh auf, sondern es geht um den Eifer. Und ich finde so viele Christengemeinden und Christenhäuser und Christenmenschen gleichen eher einem Hotel am Wörthersee während der Ferienzeit mit seiner ganzen Schläfrigkeit als einem Streiterheere, nicht? Ach, wenn ich bloß unsere Gebetsgemeinschaften denke hier. Wenn wir nicht alle 4 Wochen mal so ein bisschen ankurbeln und sagen, Brüder, betet auf. Jetzt müssen aber die Jungen beten, sagen die Alten sind das mal. Die Alten sagen, wollen die Jungen mal beten lassen. Nicht? Und dann sind wir froh, wenn so, ach, kommt noch einer, Gottlob und Dank. Gottlob und Dank, es sind noch ein paar Beter da, das hat schon schlimmer gestanden. Verstehen Sie? Ach, was ist das für eine schläfrige Geschichte? Nicht? Wir gelten hier noch als lebendiger Club. Aber wenn ich unsere Gebetsgemeinschaften ansehe, denke ich, oh Herr im Himmel, was ist das für eine traurige Sache? Nee? Und wie ist mit unserem persönlichen Gebet? Darf ich mal fragen? Schreien Sie zum Herrn um Belebung der Gemeinde? Ist Sie in allen Dingen geworden, wirklich zu beten, dass Menschen errettet werden, dass Sie selber ein Licht in der Welt werden? Dass wir fertig werden mit dem, was uns auffällt und beschwert? Oder sind wir geistlich träge Leute? Man kann im Irdischen dann dabei sehr munter sein, nicht? Kolossakrieg. Aber geistlich eben. Sie kennen das, so geht mir es manchmal, denke ich, also jetzt stehst du auf und jetzt wird erstmal Bibel gelesen und gebetet und dann denke ich, nein, erst musst du das noch erledigen, nicht? Und jetzt musst du eben Auto in die Garage fahren, du musst um 8 Uhr da sein, das ist kaputt und dann machst du heute Mittag. Und dann mittags, da ist man so ein bisschen müde, macht heute Nachmittag und da geht der Tag rum und eigentlich so richtig vom Herrn gestanden man nicht. Nicht wahr? Man hat den ganzen Tag zu tun gehabt, man war kolossal lebendig, aber geistlich war es nicht früh aufstehen. Ne? Ist man eigentlich dann überhaupt nicht aufgestanden. Sie kennen das. Oder ich will nur so ein paar Dinge nehmen, nicht wie, wo ist in unserer Kirche eigentlich noch ein Eifers? Jetzt brauche ich mal einen Ausdruck unserer pietistischen Väter. Seelen zu gewinnen für das Lamm. Oder Menschen, Kinder zu erretten vom ewigen Verderben. Es ist jetzt in unseren rheinischen Synoden und Presbyterium ist die Frage gestellt, also für die Landessynode dann, was können wir tun, um die Kirche zu beleben? 4% gehen bloß noch in die Kirche. 4% gehen noch in die Kirche, nicht? Und was können wir tun, den Laden zu beleben? Und da gibt es dann so Denkschriften über diese Frage, wird in allen Presbyterien verhandelt, nicht? Und die sind so, also ganz traurig, bloß noch 4%, in besseren Gemeinden 5%. Aber es bröckelt ab und die Jugend bleibt weg. Und da haben wir gestern Abend so eine Sitzung, da habe ich gesagt, ich kriege keinen jungen Menschen, wenn die Kirche tut, als wenn sie ein Wrackes, sinkendes Schiff wäre und ich schreie, Kinder, helft doch nochmal den alten Kasten über Wasser zu halten. Verstehen Sie, aber so hat man oft einen Eindruck vom ganzen christlichen Leben in Westdeutschland. Finden Sie nicht, in Freikirchen auch. Das ist überall dasselbe. Ich habe gesagt, macht euch doch mal klar, wir haben einen auferstandenen Herrn. Und wenn nur 2 in Westdeutschland dran glauben, dann müssen wir schreien, wir sind im Kommen, unser Herr ist auferstanden. Wir sind im Kommen, unser Herr ist auferstanden. Welt, Teufel, Hölle, erzittere, wir sind im Kommen. Jesus und wir 2. Verstehen Sie? So. Dies müsste doch Gemeinde Jesu Christi sein. Dieser Geist müsste über der christlichen Kirche sein. Dann würde ich etwas merken davon. Sie machten sich früh auf. Oh, blasen Sie in Ihrem persönlichen Leben doch den Staub weg. Zu dem Frühaufmachen, zu dem Eifer der Gemeinde gehört auch etwas, was vielleicht einfach allmählich verloren gegangen ist. Sehen Sie, in den Erweckungszeiten des vorigen Jahrhunderts war es den erweckten und bekehrten Jesusjüngern ein Anliegen, dass ihr Leben geheiligt würde. Und inzwischen ist ein Trommelfeuer auf diese Christen niedergegangen. Ihr schließt euch von der Welt ab. Wir haben Aufgaben der Welt. Wir müssen, so lange, bis ich den Eindruck habe, sind alle Dämme durchstochen und die Wasser der Welt strömen durch tausend Deichbrüche in die Gemeinde Jesu ein. Sagen Sie, unterscheidet sich eigentlich eine Christfamilie wirklich noch von einer weltlichen Familie? Ist da wenig ein Unterschied? Ich möchte noch nach den Häusern mal fragen. Und die sind genau wie wir, ne? Da merkt man keinen Unterschied. Unterscheidet sich eine christliche Gemeinde wirklich noch von der Welt? Unterscheidet sich unser Leben wirklich von dem Leben eines, der Gott nicht kennt? Ich habe heute einen Feinaufsatz gelesen im Allianzblatt. Da wies einer darauf hin, dass im Johannesbrief steht, also jetzt kann ich nicht, verzeihen Sie mein Gedächtnis, da steht etwa so: Wer ihn liebt, der reinigt sich, wie er rein ist. Und wir, so etwa, und wir wissen, so wir sündigen, dass wir einen Fürsprecher haben beim Vater. Hast du schon? Dass wir einen Fürsprecher beim Vater haben. Da sagt er, das steht zuerst, in der ersten Hälfte dieses Satzes, verzeihen Sie, ich hab's jetzt noch im Kopf, aber vergesse. In der ersten Hälfte des Satzes steht, der reinigt sich, der kämpft gegen die Sünde, dem geht zum Heiligen. Und dann erst in der zweiten Hälfte, und wenn es schief geht, haben wir Vergebung der Sünden. Wir leben bloß noch von Vergebung der Sünden und der erste Teil, den unterschlagen war. So sagt er das. Richtig, nicht? Wo ist Heiligungsernst in der Gemeinde Jesu Christi? Sehen Sie, ich wünsche uns, dass dieses Frühaufsein der Gemeinde bei uns spürbar sei. Dieser köstliche Hauch eines Eifers, den der Heilige Geist gibt. Eifer im Gebet, Eifer im Bibellesen, Eifer wirklich dem abzusagen, was aufhält und beschwert. Eifer den Herrn Jesus wirklich zu lieben, mit Wort und Werk und allem Wesen. Eifer auch wirklich für ihn durch Wort und Wandeln Zeugnis zu sein. Manchmal habe ich das Gefühl, man möchte über der Gemeinde Jesu den dicken Staub abblasen, der so drüber lagert, nicht? Die Müdigkeit wegpusten, die so überall ist. Die Verlotterung, oh Herr, nicht? Was muss Jesus seufzen über uns? Sie machen sich früh auf. Herrliche Gemeinde, eifrige Gemeinde, köstliche Gemeinde, nicht? Nicht eine schläfrige, sondern wach gewordene Gemeinde mit brennendem Kampfeseifer. So, ich bin länger dabei geblieben, als ich es vorhatte. Es hat mich einfach fortgerissen, dieses Thema. Und wer davon spricht, der spricht von sich selber, ist Ihnen das klar? Nee? Wir sind weithin Christen, die einfach Frieden schließen an allen Seiten. Jetzt kommt der zweite Punkt. Also das Heer, das ist ein Heer, machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Ah, da steckt sicher auch was drin, aber ich habe es nicht gefunden, wie der Wüste Tekoa. Das heißt, wo man Zelte aufschlägt. Und es ist mir so interessant, in der Wüste schlägt man keine Zelte auf, nicht? Ich will nur eben sagen, so Nebengedanken. Ich dachte, vielleicht ist das der Fehler, dass die Christen in der Wüste der Welt Zelte aufschlagen, nicht? Und da allmählich sich ansiedeln in der Wüste, statt nach Kanaan zu ziehen. Aber ich habe es also nicht, ich bin überzeugt, in jedem Satz der Bibel stecken ungeheuer Reichtümer. Ich habe es hier nicht gehört, es ist an meiner Taubheit. Und da sie auszogen, stand Josaphat und sprach, hört mir zu. Das ist das Zweite. Also wir sprachen über den geistlichen Kampf. Erstens, der Eifer. Zweitens, das mutmachende Zeugnis, das einer dem anderen sagt. Sollt wo ein Schwacher fallen, so greift der Stärkere zu. Man trag und helfe allen, sagt der Stegen vom Pilgerlauf. Das mutmachende Zeugnis. Die ziehen in Kampf, da sind viele, denen beffert das Herz. Da steht der König Josaphat, der auch nicht viel Mut hat, und sagt ihm Gottes Wort, hält ihn eine kleine Predigt. Das haut ihn. Im richtigen Moment eine kleine Predigt. Ach, wenn er hier so große Appelle gesagt hat, kein Mensch gehört, eine kleine Predigt. Das hat ihm wohlgetan. Und sehen Sie, wenn die Gemeinde Jesu im Kampfe steht, und sie steht im Kampf, jedes Glied, der Teufel will sie unterflügen, glauben Sie mir es. Darum stehen wir im Kampf. Dann kann keiner in der Gemeinde Jesu leben, wenn er nicht Brüder und Schwestern hat, die ihm gelegentlich ein Wort sagen. Hier liegt der Sinn des Gottesdienstes. Es liegt nicht daran, dass wir eine schöne geistliche Demonstration machen. Es liegt auch nicht daran, dass die Leute sahen, dass eine schöne Predigt gehalten. Oder sie war zu schwer, oder sie war zu dünn, oder... Sondern, dass ich der kämpfenden Schar von Christen ein Wort zurufe für den Kampf, nicht? Aber ich brauche es ja auch. Und sehen Sie, das so schön, dass ich selber erfahren darf, dass wir hier Gemeinde sind. Daran einfach erfahren, dass wir Gemeinde sind, dass einer dem anderen mal Mut machen, das Wort zu rufen. Darf ich mal ein Beispiel erzählen? Wie ich den Josaphat begegnet habe neulich, da hatte ich in der Bibelstunde vor 14 Tagen erzählt, dass ein Mann Gottes, den Anstaltleiter, in große Schwierigkeiten kam und dann lachend sagte, jetzt bin ich bloß gespannt, wie mein Heiland mich heute durchbringt. Sie erinnern sich nicht? Hat es dem Herrn gesagt? Hat er nicht gesagt, oh Herr, jetzt geht's schief? Ich bin gespannt, wie er es macht. Ich weiß gar nicht. Letzten Freitag komme ich nach Hause, sehen Sie, ich war jetzt ein halbes Jahr fast immer unterwegs und steige jetzt mal mit, nicht nur mit allen Vieren, sondern mit allen Sechsen und Achten in Weiglerhaus ein, nicht? Und da sieht man, wie überall alles nicht klappt und Staub ist und Schwierigkeiten, ich so bin verrottet, nicht? Und ja, und da braucht man sämtliche Energie. Und da komme ich am Freitag von der Leiter schon nach Hause und lauter Schwierigkeiten. Der Volkswagenbus ist kaputt, wir brauchen einen neuen, ich habe kein Geld für einen neuen, nicht? Und überhaupt, das Geld langt nicht und da soll ein Fragebogen ausgefüllt werden und da ist ein Antrag und die Behörden, die machen uns verrückt mit ihren... Kurzes noch andere Sachen, da hat man nicht genug Leiter und wenn man einen hat, dann zieht der Josef Strauße wieder ein und also Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Und da komme ich nach Hause und im Flur erzähle ich meiner Frau so ein bisschen. Und da ist noch einer dabei, der auch in der Bibelstunde war. Und wie ich fertig bin, sagt er bloß, jetzt bin ich bloß gespannt, wie der Heiland damit fertig wird. Bumm! Ich kann nicht sagen, wie ich meine eigene Bibelstunde wieder vorgehalten kriegte, nicht? Ich kann nicht gar nicht sagen, Moment, habe ich in der Luft geschnappt, nicht? Und das hat mich die ganze Nacht bewegt und seitdem die Tage. Da habe ich gedacht, siehst du, man kann es predigen, nicht? Aber es gibt einen Moment, wo es ein anderer dir wieder predigen muss, nicht? Wo es ein anderer dir wieder predigen muss. Und sehen Sie, das ist Josaphats Sache. Die Gemeinde zieht in Kampf und erweckt daher ein, dass er den Brüdern ein geistliches Wort sagt. Haben Sie so jemanden, der Ihnen mal ein geistliches Wort sagt? Oder traben Sie allein durch die Lande hier? Sehen Sie darum nicht mehr so viel daran, dass Sie auch Gemeinschaft nach rechts und links haben? Nicht? Ich habe gestern wieder gesprochen wurde über die Belebung der Kirche, habe ich gesagt, wir müssen erstmal über die Lebung der Gemeinde, wir müssen erstmal Gemeinde kriegen. Wir müssen erstmal Gemeinde kriegen. Ich sage, darum verzichte ich in meinem Gottesdienst darauf, dass vorher Stille ist. Ist mal lieber, Sie sagen sich gegenseitig guten Tag. Nicht? Damit Sie sich kennen, damit Sie Ihre Nöte wissen, damit Sie wissen, wenn mein Bruder mal ein Wörtchen sagen muss, nicht? Dem anderen mal bloß um Bibelwort zu rufen. Es war vielleicht vor anderthalb Jahren bis zwei Jahren. Da war ich auch mal so richtig verzweifelt. Es war alles verbaut und verstehen Sie, Ich habe Theologie studiert, aber ich kann nicht organisieren, hat Weigel schon gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht mein Nachfolger werden, du kannst nicht organisieren. Nun bin ich doch geworden, nicht? Und es ist darum gegangen, dass Gott mir immer Leute schickte, die organisieren konnten. Und auf einmal sind keiner da und dann verzweifle ich, nicht? Und es war auch so eine schreckliche Zeit und von außen kam so viel Feindschaft. Und ich war ziemlich verzweifelt. Und dann schickt mir einer unserer Brüder nur ein kleines Bibelwörtlein zu. Nur ausgeschnitten, auf den Karton geklebt, in Kuvert getan, bitte. Das hängt heute noch an meinem Schreibtisch. Verstehen Sie? Auf einmal nur so anderthalb Zeilensätzchen. Er hatte gemerkt, was ich also nicht fertig werde. Und auf einmal, du, schau doch auf den Herrn. Schau doch auf den Herrn. Und auf einmal kam alles so furchtbar dumm vor. Nicht? Es ist so wichtig, dass wir einen Blick dafür kriegen füreinander. Und einander mal so ein Trost- oder Mutwörtlein sagen, wenn man im Kampf steht. Der große Theologe Albrecht Bengel, einer der größten Gottesmänner, den wir in Deutschland gehabt haben, Albrecht Bengel, der verdiente sein Brot damit, dass er Präzeptor in einem Seminar war. Das können Sie sich nicht vorstellen, was das ist. Das ist so eine Art höhere Schule in Württemberg, in Denkendorf. Das Gebäude steht noch, und so oft ich vorbeifahre, sehe ich es mit Bewegung an. Und da ist Bengel auch gestorben und in mir sehr, sehr elend war, dass er nicht mehr unterrichten konnte. Und da kommt es dann sehr häufig, dass mit dem körperlichen Elend auch Anfechtungen kommen. Und der Teufel ihm einfach vorher, du hast alles verkehrt gemacht. Und das, du hast ja gar keine Frucht gebracht. Verstehen Sie, ist ja mehr das so ein gesegneter Mann, nicht? Seine Bibelauslegung steht auf meinem Schreibtisch. Ich könnte nicht leben ohne das Ding, nicht? Aber so ein gesegneter Mann so angefochten wird, ist alles falsch. Und der Teufel hat doch das letzte Wort. Und das spielen im Hof die 14-jährigen Jungs von der Schule. Und da ruft da einen her, der groß, er war Prälat, nicht? Er war also auch in der Welt ein bedeutender Mann. Prälat Bengel. Man kannte ihn in der gelehrten Welt. Und da sagt der Bengel, Junge, komm da mal her. Sag mir doch mal ein Wort. Und der Junge weiß gar nicht, der verehrt der Prälat und dem glaubt's Herz bloß nicht. Habt ihr nicht im Religionsunterricht einen Bibelspruch gelernt? Ja, dann sag mir den mal. Und dann steht der Junge hin und deklamiert sich, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Kann's gehen, sagt Bengel, nicht? Du bist mir ein guter Prediger gewesen. Du bist mir ein guter Prediger gewesen. Verstehen Sie, dieser Gottesmann sagt, ich brauche einen, der mal sagt, und wenn es ein 14-jähriger Junge jetzt ist, der sich mal zuruft. Ist Ihnen deutlich, das ist die Rolle des Josaphat hier in diesem Augenblick. Gemeinde Jesu Christi im Kampf. Gott erweckt den Josaphat und ruft ihm das rechte Wort zu. Und nun wollen wir den Inhalt dieses Josaphat-Wortes ansehen. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit der modernen Theologie vertraut sind. Ich bin froh, dass ich kein moderner Theologe bin, sonst würde ich hier einfach die Flagge streichen müssen. Denn hier stehen genau die beiden Worte, die dauernd madig gemacht werden. Sicher und Glück haben. Bitte versuchen Sie es, gehen Sie die Predigt eines jungen Theologen, der von der Universität kommt, und Sie werden garantiert mindestens der zweiten Predigt einen Satz hören, hüten wir uns vor falscher Sicherheit, nicht wahr? Und seine ganze Unsicherheit, deren rühmt er sich dann und schimpft auf alle die, und da steht sicher. Und lieben Freunde, das zweite regt mich beinahe auf, Glück haben. Das würde ich auch sagen können, es kommt nicht darauf an, dass ich Glück habe, sondern dass ich Frieden mit Gott habe, ja? Ich habe neulich in einem Artikel gelesen den Satz, Glück ist überhaupt kein biblischer Ausdruck, Glück ist ein ganz säkularer, ganz weltlicher Ausdruck. Gehen Sie mal hin und fragen Sie Ihren bedeutenden Theologen, was er davon hält, wenn wir gern Glück haben möchten. Dann würde ich sofort sagen, das ist gar kein erstrebenswertes Ziel von Christen. Ich habe es noch nie so gelesen. Es ist tatsächlich Das, was also von reifen Christen, nicht nur Theologen, reifen Christen eigentlich aufregen könnte, das sagt der Josaphat. Darf ich zunächst mal sagen, vielleicht haben die Priester um Josaphat herum auch ein bisschen gesagt, na Josaphat, keine falsche Sicherheit und Glück haben, das ist doch auch nicht gerade erstrebenswert, dass sie Gott haben, ist viel wichtiger. Es ist so schön, dass es auch Nicht-Theologen gibt, die es einfach mal ganz schlicht sagen, um was es geht. Ja? Dazu gehört der Josaphat. Und weil er hier doch ganz offenbar ist, die Meinung der Bibel in der Kraft des Heiligen Geistes spricht, darum wollen wir jetzt einfach mal anhören. Josaphat, du hast eigentlich recht. Das sind zwei Dinge, nach denen sehnt sich unser Herz. Man möchte gern sicher sein. Hat einen Sparkassenbuch mit 200 Mark, da fängt er schon an. Junge, Junge, hoffentlich fängt der Franz Josef nicht im Krieg an, dann sind die 200 Mark schon wieder zum Teufel, nicht? Verstehen Sie? Sie kaufen sich eine neue Automarke jetzt, ja, ein Mercedes 220, nicht? Dann möchten Sie gern sicher sein, dass er wenigstens ein Jahr lang ein moderner Wagen ist, nicht? Und nicht schon nach zwei Jahren wieder völlig unmodern ist. Verstehen Sie, auf allen Gebieten möchten wir gern so ein bisschen sichergestellt werden. Danach sehen Sie unser Herz. Danach sehen Sie unser Herz. Ja, dass eine Frau im Krankenhaus hat, auf Krebsverdacht. Man operiert sie für den Entlassung. Also sie möchte gern sicher sein, ist es wirklich fertig, nicht? Ist es wirklich, oder bricht es wieder aus? Ich könnte Ihnen 1000 Beispiele sagen, von so albern wie im Auto bis zu dem Ernsten vom Krebs, wo deutlich wird, wie unsicher alles ist. Ne? Und da sehen Sie unser Herz schon nach Sicherheit. Und da sagt der Josaphat, glaubt an Jehova, euren Gott. Bitte hören Sie das Neutestamentlich. Er sagt nicht, glaub an Gott. Sondern er sagt, glaub an Jehova, euren Gott. Jehova ist die Offenbarung Jesu Christi im Alten Testament. Ich kann das nicht lang beweisen jetzt, wer es nicht glaubt, dem halte ich gern extra Kurs. Jehova ist die Offenbarung Jesu Christi im Alten Testament. Glaubt an Jesus, euren Gott. Vater ist mir unbekannt, wenn ich nicht ihn in Jesus finde. Liebe Freunde, Glauben, ich werde nicht müde, Ihnen das zu versichern. Glauben heißt im Neuen Testament nicht das, was die Leute so drunter verstehen. Glauben ist in der Bibel Hingabe. Nicht? Wenn einer wagt, mit mir Auto zu fahren, habe ich neulich in der Predigt gesagt, verlässt dann festen Boden und jetzt sitzt er neben mir und vertraut dem Pastor sein Leben an. Der Pastor, der von Technik nichts versteht. Nicht? Verstehen Sie? Das heißt Glauben. Glauben heißt, dass ich als Mensch im modernen Leben, mit den Schwierigkeiten des modernen Lebens, mit den Ängsten des modernen Lebens, bei Jesus einsteige und glaube, dass der Jesus, der vor 2000 Jahren Mensch war, Davon, was versteht. Von den Ängsten des modernen Lebens. Wir sehen dieses ewig so ein Geschrei heute. Die Welt ist anders geworden. Wir leben in Zeit der Düsenjäger. Ich kann sie gar nicht mehr hören. Und der Atomexplosion. Glauben heißt, dass ich bei Jesus einsteige in der Gewissheit. Davon versteht er nämlich auch was. Und ich bin jetzt bei ihm geborgen, da bin ich sicher. Also, vertraut euch an, könnt man Glauben übersetzen. Nicht vertraut euch an. Vertraut euch Jesus an und ihr werdet sicher sein. Glauben wir das eigentlich? Lieben Leute, glauben wir das eigentlich? Und ihr werdet sicher sein. Ich habe einen Sohn gehabt, der hat geglaubt. Und der ist in Russland verblutet. Das Letzte, was ich bekam von ihm, war eine blutbeschmierte Brieftasche, lag eine Briefkarte drin, eine Spruchkarte. Doch Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ist er reingefallen mit seinem Glauben? Verstehen Sie, das ist die Frage. Ne? War der sicher? Ja, sehen Sie, das ist unerhört. dass das eine viel größere Sicherheit ist, als was die Welt so drunter versteht. Dass vielleicht mein Vermögen weggehen kann, mein Haus weggehen kann, meine Ehre mir genommen wird, mein Leben weggeht und ich bin immer noch sicher. Bin immer noch sicher, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dass ich sicher bin, was auch passiert, das ist gemacht. Wenn ich bei Jesus eingestiegen bin, dann bin ich nicht auf einem Sektor sicher. Verstehen Sie, wenn ich mir Papiere kaufe, dann habe ich keine Angst mehr, dass die Währung kaputt geht. So, da bin ich auf dem Sektor mal sicher, aber dann kriege ich plötzlich doch Krebs und dann ist da wieder Unsicherheit. Bei Jesus einsteigen heißt, ich, meine Existenz, mein eigentliches Ich, ist jetzt sicher geworden. Ganz egal, was passiert. Also es gibt eine von unseren schönen christlichen Schnulzen hier, in dem Liederbuch, gehen Sie mal eben her. Verstehen Sie, da können also Dichter und Liturgiker und alle was gegen sagen, aber was drin steht, ist wahr. Das heißt, in der Felsenkluft geborgen. Wir waren drauf und dran, das Lied rauszuschmeißen, weil es gar nicht gesungen wird. Und dann haben wir es doch drin gelassen. Ich erlaube, dass ich eben Vers lese. Das ist gemeint. Glaubt dem Herrn, so werdet ihr sicher sein. In der Felsenkluft geborgen. Sicher vor des Sturms Gebrauchs. Still und froh und ohne Sorgen ruhig nun auf ewig aus. In der Felsenkluft ist Frieden, trotz der Flut, die mich umgibt. Mitten in der wilden Brandung bleibt die Ruhe ungetrübt. In der Felsenkluft geborgen, sicher vor des Sturms Gebraus, still und froh und ohne Sorgen, ruh ich nun auf ewig aus. Lange, lang hab ich geirret auf dem weiten, düsteren Meer. Wollt auch, wo mein Schifflein ankern, ach, der Strand war öd und leer. Aber nun hab ich gefunden einen Hafen sicherer Ruh, in der Kluft des ewigen Felsen, der mich deckt so selig zu. Nicht? Der Mann, der das gedichtet hat, da können Sie sagen, was Sie wollen, der hat was begriffen davon, was der Josef hat. Vertraut euch dem Herrn an und ihr werdet sicher sein. Wissen Sie, das Größte dabei ist, dass man vor sich selber sicher wird. Das war die Entdeckung, die ich in Gefängniszellen gemacht habe. Im Grunde haben wir nur einen einzigen Feind, das sind wir selber. Was uns wirklich Not macht und zerstören kann, ist, was aus dem eigenen Herzen rauskommt. Und davor geborgen werden, vor sich selber. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich sage. Jetzt muss ich abbrechen. Wir machen dann weiter mit dem geistlichen Kampf nächste Mal. Wir stehen jetzt mitten in der Rede des... Nächstes Mal hören wir, wie wir Glück haben.